Der Mensch, der von seinem verschlungenen Pfad berichtet, schildert heute die Szene 46, Kühude. Im Januar 1996 war ich erstmals bei einer Veranstaltung der buddhistischen Gemeinschaft Triratna, damals FWBO, in Essen. Ich war begeistert vom Klima bei Triratna und insbesondere von zwei Ordensmitgliedern, Jayashita und Shantipada. Und da ich an diesem Tag auch feststellte, dass diese beiden gemeinsam ein verlängertes Retreat-Wochenende über Ostern leiten, habe ich mich sofort dafür angemeldet. Am grünen Donnerstag ging es dann zu diesem sonderbaren Ort im Sauerland nahe Bad Berleburg. Das Haus war von Triratna gemietet. Es gehörte dem Bauern Althaus, dessen Bauernhof direkt daneben war. Kühude war früher eine Jugendherberge gewesen. Da sie in den 60er Jahren nicht mehr dem gestiegenen Jugendherbergsstandard angemessen war, vermietete sie der Bauer zunächst an alle möglichen Gruppen, zuletzt aber ganz an Triratna. Allerdings investierte er nicht in eine Modernisierung. Und auch Triratna tat das nicht, weil man ja nicht wusste, wie lange wir zur Miete hier bleiben können. Daher war der Standard weit von dem entfernt, was bei vergleichbaren Retreathäusern üblich war. Ich aber fand es himmlisch. Es erinnerte an meine Zeit in besetzten Häusern während des Häuserkampfes in Frankfurter Westend. Die Möbel waren vom Sperrmüll, die Etagenbetten hoffnungslos durchgelegen. Aber da die meisten Leute ihre Matratzen sowieso aus den Betten nahmen und sie auf den Boden legten, machte das nichts. Auch wenn die Matratzen und Bettdecken deutliche Spuren von jugendlicher Nutzung aus vielen Jahrzehnten trocken. Heute haben wir ein viel schöneres Retreatzentrum, das heißt Vimaladhatu und ist auch im Sauerland. Ich aber denke immer noch voller Wehmut an Kühude zurück. Vimaladhatu, unser heutiges Zentrum, heißt vollendeter Ort. Kühude war das hoffnungslose Gegenteil davon. Aber ein Ort mit einem ganz besonderen Charme, wie ich finde. Wir waren an diesem Wochenende etwa 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir verwalteten alles selbst, es gab keine Angestellten. Wir hatten Küchendienst, kochten das Essen, deckten die Tische. Und es hat Spaß gemacht. Morgens um 6.30 Uhr war Wecken, von 7 Uhr bis 8.45 Uhr Meditation, dann Frühstück, anschließend Yoga, wieder Meditation, Mittagsimbiss, Mittagspause, dann wieder Meditation und Kommunikationsübung, eine Gesprächsrunde, um 18 Uhr die Hauptmahlzeit und um 20 Uhr eine Puja, ein buddhistisches Ritual, danach wieder Meditation. Sehr gewöhnungsbedürftig waren die Kommunikationsübungen, indem es um empathische, nonverbale Kommunikation ging, was allerdings so nicht angekündigt wurde. Stattdessen wussten wir nur, dass wir mit schönster Redundanz immer wieder ein und denselben Satz unserem Gesprächspartner sagen sollten. Mein Satz war: Wasser ist nass. Und mein Gesprächspartner erwiderte mit Engelsgeduld: Fliegen die Vögel? Mein Kommunikationspartner war ein sehr beeindruckender Mann. Erst hatte ich noch so gedacht, er sei sowas wie ein alter Hausmeister, der für Reparaturen zuständig ist, denn er wirkte so einfach und zurückhaltend. Später bekam ich mit, dass er früher Benediktinermönch war, Theologie studiert hatte, bis er die Nicht-Existenz Gottes erkannte, dann marxistische Wirtschaftslehre studierte, später im Finanzministerium in Brüssel arbeitete, dann Mitbegründer der flämischen Grünen war, er ist Belgier, und 10 Jahre dem belgischen Parlament angehörte. Seit einem Jahr war er ordiniert, hieß nun Damaketu und derzeit baute er Triratna in Gent, wie der Ort in Belgien auf Flämisch heißt. Normalerweise denken wir, heißt Gent. Also dort baute er Triratna auf. Yoga-Unterricht gab Dharma Priya, ein Kanadier, der Triratna in Deutschland zusammen mit Dhammaloka aufbaute. Und der Yoga-Lehrer in ganz Europa und in Lateinamerika ausbildete. Die Meditationen leitete Shandipada. Am Abend in der Puja wurden unter anderem Mantras rezitiert, was ganz wunderbar klang. Vor allem, wenn Jayashida sie einleitete, die eine engelsgleiche Stimme hat. Außerdem erinnere ich mich mit großer Freude an buddhistische Geschichten, die sie erzählte. Mich brachte dies später auf die Idee, auch in meinen Veranstaltungen Geschichten zu erzählen. Viele davon finden sich auch auf meiner Internetseite kommunzi.de. Dennoch störte mich während dieses Retreats einiges. Die Puja fand ich von einigen ihrer Inhalte her ziemlich schräg. Sie machte mich sogar relativ wütend. Danach hatte ich starken Gesprächsbedarf. Doch ausgerechnet nach der Puja war ein 12-stündiges Schweigen vorgeschrieben. Ich setzte mich also, vor Wut schäumend, in den Aufenthaltsraum auf ein Sperrmüllsofa und schrieb mir meine Wut vom Leib. Auch morgens saß ich schon recht früh im Aufenthaltsraum. Das war die Zeit, als eines der Mädels mit einer Glocke herumging, um die Leute zu wecken. Sie tat das in recht knapper Unterwäsche, was ich ganz reizend fand. Dies war sicher nicht der entscheidende Grund, dass ich mich hinterher sofort für ein längeres Retreat anmeldete, aber mag wohl bei den entsprechenden Überlegungen auch mitgespielt haben. Es hat sich allerdings dann herausgestellt, dass dies eine eher untypische Begleitungssitte war. Eigentlich irgendwie schade. Naja. Im Sommer war ich wieder in Kühude, diesmal für 2 volle Wochen. Und in dieser Zeit hatte ich richtig tolle Meditationen. Unter anderem hatte ich hier die Meditation, die ich in Szene 2 beschrieb. Die Szene, wie ich einmal starb. Tatsächlich habe ich in dieser Zeit auch merkwürdige Träume gehabt, wie denjenigen, dass ich die Zeitung aufschlug und mit Interesse meine eigene Todesanzeige las. Besonders ergreifend war eine Meditation, in der ich mich selbst wie einen Fremden betrachtete, nämlich aus den Augen meiner Familienmitglieder, und mir aus ihrer Perspektive alle diejenigen Verhaltensweisen ansah, die für dieses jeweilige Familienmitglied problematisch waren. Ich nahm mir fest vor, dies zu ändern und die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Zumindest hinsichtlich meiner Beziehung zur Mutter meiner Kinder war das allerdings nicht vom erwünschten Resultat gekrönt. So wie ich mich veränderte, veränderte sich auch ihre Beziehung zu mir. Sie wies mich zurück. Es stand plötzlich kein Teller mehr für mich auf dem Tisch. Und die ehelichen Beziehungen beendete sie auch, ohne jede Erklärung. So hatte mein Kühude-Aufenthalt einschneidende Veränderungen mit sich gebracht. Andererseits erstarb da etwas, das wohl wirklich am Ende war. Nun ja. Unser Schreinraum lag ein Stück abseits in einer Holzbaracke. Wir saßen damals auf Schaumstoffblöcken, die etwas bröcklig waren. Heute haben sie schicke Überzüge. Die Decken, die man damals um sich legen konnte, hatten keinen einheitlichen, auf die Überzüge von Kissen und Matten abgestimmten Farbton wie heute, sondern waren aus chaotischer, bunter Vielfalt, so wie sie eben gespendet worden waren. Das Holz der Baracke war teilweise durchgemodert und von zahllosen Mäusen durchgenagt. Im Winter versuchten wir mit einem Elektroradiator und einem Gasofen etwas Wärme in den Raum zu bringen. Dennoch waren die Temperaturen nicht sehr weit über dem Gefrierpunkt. Unseren Atem konnte man deutlich sehen, aber unter 2 Decken ließ es sich doch ganz gemütlich meditieren. Alles war sehr improvisiert, aber ich fand es wunderbar. Ich denke, auch der Buddha legte nicht besonderen Wert darauf, dass das Grün von Gras, Büschen und Bäumen in den Wäldern, in der er meditierte, farblich aufeinander abgestimmt war. Meines Wissens hatte er auch kein Ästhetikteam eingesetzt, wie das heute bei Triratner üblich ist. Und ich glaube nicht, dass seine Meditation und die seiner Sangha dadurch wirklich schlechter waren, als das heute bei Triratner der Fall ist. Wie man unschwer erkennen kann, traurig etwas vergangenen Zeiten nach. Doch diese Zeiten mussten vergehen. Bauer Althaus heiratete und die Miete des Hauses wurde daraufhin um 100% erhöht. Gleichzeitig gab es immer noch keine Sicherheit für die Zukunft und keine Investition ins Gebäude. Daher wurde ein anderes Objekt gesucht, eines, das Triratner kaufen und renovieren konnte. Es wurde im Jahr 2000 gefunden. Damals zogen wir mit einem Ritual von Gyhude nach Vimaladhatu, den Ort der Perfektion, um. Auch dieses Gebäude war damals heruntergekommen, aber es wurde von Ordensmitgliedern und Freunden unter Leitung von Bodhimitra umgebaut und ist heute ein adrettes Gebäude, ästhetisch schön, zweckmäßig. Leider habe ich dort niemals so erfolgreiche Meditationen wie in Gyhude. Während ich in Gyhude 5-mal jährlich war, bis zu 2 Wochen am Stück, gehe ich heute nur noch 3-mal im Jahr nach Vimaladhatu, höchstens für 1 Woche. Zu Hause und insbesondere im Meditationsraum in Gelnhausen sind die Meditationen für mich erfolgreicher. Gelingt es mir besser, an meinem Geist zu arbeiten. Das muss nicht am Ort liegen, das kann einfach an mir liegen. Aber mitunter denke ich doch wehmütig zurück an die Zeiten, in denen wir zum Beispiel das Sangha-Fest in Gyhude feierten. Erinnere mich an Zeiten, in denen nicht alles vom Ordensteam vorgegeben wurde, sondern als einfache Freundinnen und Freunde Übungen vorschlugen und wir diese ausprobierten, Spaß hatten und uns selbst besser verstanden. Höchsten Genuss bereiteten mir die Gehmeditationen barfuß im Freien, auf der Weide hinter dem Retreathaus. Frischer Tau unter den Füßen. Ein dichter Nebel ließ nichts anderes sichtbar werden als das, was im Umkreis von 5 Meter um uns war. Einfaches, achtsames Gehen in der unendlichen Leerheit des Nebels. Ein Mantra auf den Lippen, die kühle Frische des Bodens unter den Füßen, der Blick in 1 bis 2 Meter Entfernung auf den Boden gerichtet oder auf die Füße der Person vor einem.